Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine Gesprächspartnerin die Sophie begrüßen. Sophie, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon sehr gespannt.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir starten mit der altbewährten ersten Frage. Wer bist du?
Die schwierigste Frage von allen. Wer bin ich? Außerhalb der Boxen. Ich bin Sophie. Ich bin gerade in meinem Bauwagen und gucke ins Grüne. Ich bin gerade ganz voller Gedanken, weil ich gar nicht so richtig weiß, was mich hier erwartet bei diesem Podcast. Und mich diese erste Frage schon ein bisschen aus der Bahn wirft. Aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert. Deswegen freue ich mich auch auf den Podcast und auf diese Frage. Ich bin gerne draußen, bin gerne mit meinem Hund unterwegs und bin ja noch nicht ganz wach vielleicht. Wie bin ich?
Ja. Du hast gerade gesagt, du bist voller Gedanken, weil du nicht so richtig weißt, was erwartet dich bei diesem Podcast. Was sind so typische Gedanken, die gerade auftauchen?
Naja, also ganz toll ist halt dieses Label-Thema, dieses wie präsentiert man sich selber, wer ist man jetzt gerade, was will man von sich preisgeben und was nicht, was interessiert dich, was ist gut zu performen quasi, wann performe ich und will es aber eigentlich gar nicht. Und das kann man, finde ich, sehr schwer abstellen ab dem Moment, wo man das durchschaut hat, dass vieles so funktioniert.
Ja, du hast gerade gesagt, du bist gerade in deinem Bauwagen, du blickst ins Grüne. Wie kann ich mir das Leben in deinem Bauwagen vorstellen?
Das Leben in meinem Bauwagen ist sehr gemütlich, manchmal ein bisschen eng, weil wir hier mit meinen zwei kleinen Kindern und meinem Hund und meinem Freund wohnen. Also wir haben zwei Bauwagen. Und genau, wir aber super viel draußen sind und es im Winter mal richtig gemütlich ist mit dem Ofen an und man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt und sehr viel zusammen macht. Genau, man sich nicht so gut aus dem Weg gehen kann, was aber auch voll schön ist. Man muss Abwasch machen, hat keine Spülmaschine.
Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, dass du in einem Bauwagen leben möchtest?
Ich glaube, ich wohne eigentlich mega gerne mit Menschen zusammen und habe immer richtig gerne in großen WGs gewohnt und fand es immer richtig schön, dass Leute in meiner Küche sind oder man immer auf Menschen trifft. Dann bin ich aber plötzlich schwanger geworden und dann, und mein Freund hat auch schon damals sich einen LKW ausgebaut und einen Wagen gewohnt. Und mit Kindern dachte ich, ist eine WG langfristig nicht so einfach, weil ich auch gleich direkt wusste, dass ich Zwillinge bekomme und dann dachte ich, spätestens wenn ich Kinder bekomme, will ich eigentlich im Bauwagen wohnen, weil es ein selbstbestimmteres Leben ist, weil ich keine Lust habe, mich von, mit Miete stressen zu lassen, quasi mit einem sehr hohen Fixbetrag, der nur dafür da ist, dass ich da sein darf, wo ich bin. Also so, ich dachte, ich will mich mit anderen Dingen beschäftigen. Spätestens wenn ich Kinder habe, will ich das nicht, diese Verantwortung haben oder will ich nicht diesen Druck haben, in einer Mietwohnung zu wohnen und Kinderwagen in die vierte Etage schleppen zu müssen und so. Und bin super froh um die Entscheidung, dass wir dann gesagt haben, dann ziehen wir alle in den Bauwagen und haben irgendwie Zeit für uns und konnten so ein bisschen daraus entkommen aus diesem typischen Hamsterrad, was passiert, wenn man Kinder bekommt. Man muss eine Wohnung haben, man muss deswegen einen Job haben, um die Miete zahlen zu können. Man muss genau irgendwie direkt so da reinspringen. Dem konnten wir uns ein bisschen entziehen. Wir wohnen immer noch mit anderen Menschen zusammen, sind aber viel im Grün, sind irgendwie, genau, es ist selbstbestimmter insgesamt und das ist voll wichtig, also für mich.
Ja. Was heißt für dich selbstbestimmt leben und warum ist dir das wichtig?
Selbstbestimmt leben heißt für mich in erster Linie selber darüber entscheiden zu können, wo meine Prioritäten liegen, also wenig von außen aufgedrängte Rahmenbedingungen zu bekommen. Es geht natürlich auch mit mehr Verantwortung einher und mit mehr, ja, genau, Verantwortung und Aufgaben bestimmt, um sich so in diesen, also weil man sich diese Rahmenbedingungen halt selber geben muss. Aber das ist für mich auch eine Form von Freiheit, sich selber geben zu können, selber immer wieder überlegen zu können, die vielleicht auch zu ändern. Diese Rahmenbedingungen, beziehungsweise auch, also genau, diese eigene Verantwortung geht halt auch mit einer Freiheit einher. Deswegen ist das, glaube ich, für mich so wichtig. Also so, ich muss im Winter dafür sorgen, damit es warm wird, muss ich Holz reinholen und Holz hacken gegebenenfalls, aber dafür kann ich auch so lange heizen, wie ich möchte. Ja. Und dann ist es so warm und es ist gemütlich und ich habe es selber gemacht. So.
Ja. Was ist konkret anders geworden, als du oder ihr euch für den Bauwagen entschieden habt und du auch gesagt hast, ich möchte hier meine Kinder, meine Zwillinge großziehen?
Ja, ich glaube, in dem Moment ist sowieso alles anders geworden. Also ich habe so mein Studium abgeschlossen, bin in den Bauwagen gezogen und habe die Zwillinge bekommen. Also es war so, und Corona kam plötzlich. Also so, es war alles auf einmal sowieso anders. Wow. Das fand ich aber auch ganz gut, weil dadurch konnte ich gar nicht so an mir selber festmachen, was jetzt woran lag, dass es anders ist quasi. Achso, und ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, auch dann erst kurz vorher. Also so. Und in eine andere Stadt, also es war wirklich alles anders.
Ziemlich viele Veränderungen auf einmal.
Ja, genau. Also ich habe das irgendwie auch voll gebraucht. Bin, glaube ich, auch ein Mensch, die das gerne mag oder auch gerne so 180 Grad Veränderung braucht und gut ab kann. Und deswegen war das in dem Moment auch nicht, also hat mich eigentlich nicht überfordert, sondern es war so, es hat irgendwie gepasst. Dann, wenn man was ändert, dann ändert man halt direkt alles. Und mit Kindern wird einem ja sowieso auch gesagt, dass sich alles ändert und überhaupt. Und dann fand ich es auch ganz, ganz gut, dann einfach proaktiv mitzumachen und wirklich alles zu verändern und nicht darauf zu warten, bis ich frustriert davon bin, weil ich merke, dass mein Studieleben halt anders ist, weil ich jetzt nicht mehr studiere und jetzt zwei Kinder habe und so.
Ja. Was hast du hinter dir gelassen?
Das lässt sich ja schwer sagen, was man hinter sich lässt, wenn man auch, weil man ja die ganze Zeit auch immer Sachen mitnimmt und ja auch erst im Nachhinein merkt, was man wirklich mitgenommen hat und was man da gelassen hat. Genau, die einfachste Antwort wäre natürlich in einem Freundinnenkreis in Hamburg und das, genau, dieses Studileben, womit man, weiß nicht, die S-Bahn-Fahrten, die Fährfahrten und sowas alles, aber auf der anderen Seite habe ich die natürlich auch ein Stück weit alle mitgenommen und also genau, ich glaube dadurch, dass das auch noch gleichzeitig mit Corona kam, wo das halt alle gleichzeitig hatten, dieses okay, auf einmal verändert sich was, alle lassen plötzlich irgendwas zurück, sei das ein Freundinnenkreis oder sei das ein normaler Alltag, kann ich da glaube ich genauso sprechen wie alle anderen, dass man auch voll viel da noch wieder mitnimmt und doch dann ganz viel davon übrig bleibt. Also ich glaube, ich kann gar nicht so richtig sagen, was ich jetzt hinter mir gelassen habe, außer dieses okay, es war halt ein Lebensabschnitt, jetzt kommt der nächste. So und deswegen, und jetzt wohne ich im Bauwagen, fühlt sich ein bisschen mehr an wie eine eigene Wohnung als in einer großen WG. Auf der anderen Seite sind Leute auch schnell überrascht davon, wenn man sagt, man zieht mit Kindern in den Bauwagen und nicht in eine Wohnung. Man muss sich dafür wieder rechtfertigen, obwohl es sich für mich viel bürgerlicher jetzt anfühlt, eine eigene Küche zu haben und so.
Ja. Mit was für Meinungen von außen warst du konfrontiert, als du gesagt hast, du ziehst mit deinen zwei Zwillingen, dein Freund, ihr zieht in den Bauwagen ins Grüne?
Ich glaube, als erstes mal dieses, naja, das macht ihr jetzt nur als Übergangsphase. Das ist jetzt so eine Übersprungshandlung von wegen, das ist jetzt nur Urlaub so für die Elternzeit oder was auch immer. Und ja, ganz viel dieses, das geht ja nicht, weil es ist zu wenig Platz oder es geht ja nicht, weil man nicht fließend Wasser hat oder so. Ich glaube, das sind so diese Standardmeinungen, wobei auch viel ja auch natürlich einfach eine interessierte Nachfrage ist und dieses, und es dann auch schon schnell Leute das nachvollziehen können, dass es mit kleinen Kindern ich es viel praktischer fand, alles auf kleinem Raum zu haben, mich einmal umdrehen zu müssen und dann bin ich von der Küche am Wickeltisch auf dem Bett und das viel mehr Sinn macht für mich als eine 150 Quadratmeter Wohnung, wo man Treppen hoch und runter rennen muss, um noch einmal eine Windel zu holen.
Was glaubst du, was ist noch an eurem Leben anders als vorher?
Naja, es ist also genau insgesamt selbstbestimmter, glaube ich. Es ist so, die Rahmenbedingungen sind natürlicher. Die sind selbstgesetzter, die sind nicht mehr Semester-Deadlines und nicht mehr Mietverträge, sondern es ist halt, genau, wann ist Frühling, wann ist Sommer, wann ist Winter, wann werden die Kinder morgens wach. Das ist so eine natürlichere Zeitmessung für mich auf jeden Fall. Und dieses, genau, womit will ich meine Zeit verbringen, wenn ich sie habe? So, will ich sie in politische Arbeit stecken oder muss ich sie in eine Abgabe von einem Paper, was mich nicht interessiert, stecken? Bin ganz froh drum, dass sich so das alles entwickelt hat.
Wie du vorhin schon gesagt hast, es hört sich nach sehr viel Freiheit an. Und du hast es vorhin schon gesagt, du hast von Prioritäten gesprochen und du hast gesagt, wo ich entscheide, worin ich meine Energie hineingeben möchte. Wo gibst du deine Energie rein? Was ist dir wichtig?
Feminismus, politische Arbeit, weil ich, genau, gerade wenn ich so die Welt sehe und die Gesellschaft sehe, ich wenig Sinn darin sehe, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, außer mit oder mit Politik oder mit Politarbeit und irgendwie zu probieren, das Beste draus zu machen oder zumindest es zu versuchen und bei allen Feuern dabei zu sein, die gerade so brennen, weil ich meine, löschen kann man sie nicht, aber so genau, da muss ich irgendwie, glaube ich, meine Energie reinstecken.
Vielleicht kannst du mich so ein bisschen mitnehmen. Wie ist dein Blick gerade auf die Welt und auf die Gesellschaft?
Genau, also ich sehe schon voll viele Probleme, die so fundamental, also genau, von der Klimakrise und so mal abgesehen, was irgendwie, wo ich merke, dass ich mich so voll abgrenzen muss zu, weil es so unfassbar ist, übergeordnet, dass es so richtig frustriert, darüber nachzudenken, was da alles passiert und worauf man sich so einlässt oder was so auf uns zukommen wird, ist, glaube ich, jetzt gerade auch sehr aktuell einfach so dieses Gefühl von, okay, man ist eigentlich in so einem sehr privilegierten Staat groß geworden, hat so ein sehr großes Privileg überhaupt, den deutschen Pass zu haben und hier aufgewachsen zu sein. Und jetzt merkt man das so einfach hier, sogar innerhalb dieser eigenen, leider existierenden Grenzen, so viel Mist passiert und es ist einfach dieser Rechtsstaat einfach so krass wackelt und natürlich wackelt der schon auch lange, aber jetzt gerade ist es einfach, geht sogar so nah so den Abgrund runter, dass einfach so gefühlt grundlegende humanitäre Prinzipien wie der Rechtsstaat irgendwie gebrochen werden, weil Polizeigewalt einfach viel zu krass ist, weil sich, also genau, einfach so diese gesellschaftliche Wahrnehmung von links und rechts und so, also so verschiebt, dass ich echt so Sorge darum habe. Also ich finde es richtig unheimlich, was so sehr nah vor der Haustür und sowieso passiert. Genau, diese EU-Politik ist dann das Nächste, was einfach unheimlich ist. Wie schnell sich das verändern kann, glaube ich, das macht mir so eine Sorge. Das finde ich so ganz unheimlich zu beobachten, wie schnell das geht. Was so plötzlich normal ist, worüber man redet und was nicht mehr normal ist und so. Genau.
Und du wirst ja, das, was du sagst, das wird ja aus verschiedenen Erfahrungen raus resultieren. Davon gehe ich jetzt mal aus. Vielleicht kannst du so ein bisschen deine Erfahrung auch mit den ZuhörerInnen teilen, warum du genau diese Meinung jetzt hier teilst, warum du sagst, okay, also es werden irgendwie grundlegend humanitäre Gesetze werden irgendwie nicht umgesetzt, es ist irgendwie unheimlich, Polizeigewalt.
Genau, ich glaube, ich bin in einem politischen Haushalt groß geworden, wo es zumindest immer klar war, dass Politik was mit einem zu tun hat und dass man selber da genau irgendwie einen Handlungsspielraum hat oder dass es halt wichtig ist, auch so eine politische Meinung zu haben und das ist einfach, genau, ich glaube, damit bin ich schon groß geworden. Dann habe ich mich, glaube ich, selber bin ich so in die umweltaktivistische Schiene gekommen und habe da, glaube ich, meine Hauptpolitisierung erfahren von Greenpeace-Aktionen, wie man demonstriert, was passiert, wenn man demonstriert, wo sind die Bereiche des Legalen und des Illegalen der politischen Arbeit und was, also wie begegnen einem Menschen, wenn man plötzlich gefühlt für das Richtige Dinge tut, was aber vielleicht illegal ist oder was auch immer. Und was für Meinung von anderen Menschen ist man da konfrontiert? Wie gehen Polizisten mit einem um? Wie geht der Rechtsstaat überhaupt mit einem um, weil man plötzlich verhaftet wird und plötzlich, genau so, das habe ich irgendwie alles relativ früh erlebt. Und
darf ich da gleich einhaken? Weil das natürlich super spannend ist, mal von einer Person zu hören. Du hast gerade gesprochen, wie ist das, eine Greenpeace-Aktion mitzumachen? Wie ist das, zu demonstrieren mit den Meinungen anderer? Vielleicht auch den Umgang mit PolizistInnen zu spüren, verhaftet zu werden. Vielleicht kannst du dieses Bild noch ein bisschen konkreter werden lassen, weil genau das, glaube ich, oft das ist, wo die Menschen eben keinen Einblick haben oder keine Berührungspunkte haben. Und deswegen würde mich deine Sicht natürlich dahingehend total interessieren, was hast du erlebt? Mhm.
Genau, also ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis war, als wir mal so Tankstellen blockiert haben. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Doch, darf ich erzählen, glaube ich. Also genau, wir haben so eine Tankstelle blockiert, weil da ein Protest gegen eine große Ölfirma war. Und es war auch in einer sehr reichen Stadt und es war so eine Tankstellenfirma, die halt an dem Tag über blockiert oder Tankstellenmarke. Und da, also wurden wir halt alle festgenommen und irgendwie erstmal ins Gefängnis gesteckt für eine Nacht. Mhm. Und es war aber so völlig absurd. Also ich war da, glaube ich, 19. Also ich war auch mit die Jüngste da, aber es war so völlig absurd, weil es war so, okay, wir haben das jetzt schon größtenteils symbolisch gemacht, weil natürlich können die Leute auch einfach zu einer anderen Tankstelle fahren und tanken. So, das ist, hat ja mit denen nichts zu tun. Das ist irgendwie, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und gleichzeitig war es so, okay, sobald man irgendwie dann alleine in diese Zelle geführt wird und die Beamten einen behandeln wie Schwerverbrecher und irgendwie so immer Handschellen auf Rücken und dahin gucken und dahin und jetzt alleine in eine Zelle und man kriegt irgendwie nichts zu essen, weil man sagt, ich will was Vegetarisches. Und so, also man wird halt behandelt, als ob man was richtig falsch gemacht hätte, hat's aber nicht. Es ist so, ey, hat sich irgendwie voll komisch angefühlt. Und dann, genau, da vor Ort Leute zu treffen, die mir erzählt haben, warum sie im Gefängnis sitzen, was halt noch viel sinnloser ist, weil sie halt irgendwie ein falsches Ticket hatten, so wegen Schwarzfahren. Ja. Oder noch nicht mal, also noch nicht mal bewusstes Schwarzfahren, sondern so, genau, hatten halt ein falsches Ticket, haben die haben die Sprache nicht gesprochen, die da gesprochen wurde, waren mit einem kleinen Kind unterwegs und haben halt einfach offensichtlich so Repressionen erfahren, die einfach aufgrund von gesellschaftlichen Rassismen existieren, die dann deswegen auch mit mir im Gefängnis saßen oder da in einer Zelle saßen oder Freigang hatten. Und ich meine, bei mir war es irgendwie voll okay, weil ich meine, ich wusste, hatte irgendwie ja auch Anwälte und ein Rechtsteam, was mir auch hilft. Und ich bin nicht alleine, aber andere Leute sind halt alleine und haben das nicht hinter sich und erfahren das auch, werden auch behandelt wie Kriminelle. Genau, und das hat, glaube ich, war so ein wichtiges Erlebnis darin, dass die eigene Überzeugung nicht immer, oder weiß ich nicht, dass vielleicht auch Gesetze so gemacht werden und sich verändern und dass man irgendwie auch selber immer wieder im Blick haben muss, wie man dazu steht. Und also so, weil es auch sehr schnell geht, was so, wie Gesetze sind, was verboten ist, was richtig ist zu machen und so. Ja. Also das war, glaube ich, ein Erlebnis und dann ging das, glaube ich, weiter mit klassischen Demo-Erfahrungen und also so in verschiedenen Politgruppen und genau, viel in der Klimabewegung. So, dann kam so diese feministische Perspektive da halt auch immer wieder mit rein, die ich dann auch immer mehr gemerkt habe, dass selbst da es halt irgendwie voll dann auch nochmal dazu Mackerstrukturen gibt und auch nochmal patriarchale Strukturen, die sein dann, also weshalb man dann auch als Aktivistin dann irgendwie da auch nochmal Schwierigkeiten hat. Also jetzt gar nicht auf Greenpeace bezogen, sondern insgesamt auf, wenn man aktiv ist, dass man da auch nochmal andere Kämpfe zusätzlich ausfechten muss. So kam das alles.
Mhm. Wie waren deine Erfahrungen auf den Demonstrationen, du hast auch gerade gesprochen davon, es verändert sich schnell, was darf man nicht, Verbote. Wie hast du das erlebt und wie erlebst du das vielleicht auch jetzt?
Naja, also ich finde schon, dass oft, je nachdem, wie man auftritt in der Demonstration, man direkt ein Feind ist. So, und es direkt genau ganz viel darum geht, dass man irgendwie an sich erstmal was Verbotenes macht, weil man da ja demonstriert. Also so, weißt du, so diese Grundhaltung erstmal ist, man ist so dagegen irgendwas und gar nicht zu sehen, die Leute sind halt auch für was und deswegen sind sie gerade hier. Genau, deswegen kommt direkt dann so eine aggressive Grundstimmung, die ich voll, ja, voll schlimm finde, weil ich, also genau, gerade wenn man so, ja, so diese ganze Antifa-Bewegung sieht, da halt voll oft ausgeblendet wird, dass das halt für eine richtig offene, tolle Gesellschaft ist, weshalb die Leute da auf die Straße gehen, aber es halt oft so ein Straßenkampf wird, weil Polizistinnen halt dann so genau so ein Feind sehen. Und es ist so, wann ist es das passiert, dass die Gesellschaft da so ein, also dass es so ein Gegner wird? Und wann, und warum ist es nicht so ein, ah ja, voll richtig, wofür die eintreten, muss nicht auf sie eingetreten werden. So.
Du hast ja selber gesagt, so dass du auf Demonstrationen warst oder vielleicht auch bist. Was hast du an Erfahrungen dort gemacht oder was hast du auch von anderen Menschen mitbekommen, wo vielleicht so die Gesellschaft gar nicht so einen Einblick bekommt, sondern eben irgendwie vielleicht eine einseitige Berichterstattung, wie auch immer, erfährt?
Ja, also ich weiß nicht, ob eine einseitige Berichterstattung, ich glaube, bei den ganzen klassischen großen Demonstrationen kommt es ja auch immer wieder raus, dass die Berichterstattung, also genau, dass es einfach Polizeigewalt gibt, dass also Polizei immer unverhältnismäßig dolle drauf haut und immer im Moment sich immer viele Polizistinnen davor stellen, damit niemand zugucken kann, wie Leute verprügelt werden. Ich weiß gar nicht, ob das so, also es ist ja auch eigentlich bekannt oder vielleicht auch nicht, aber so.
Das ist die Frage,
genau, also gefühlt müsste es voll bekannt sein, aber stimmt, eigentlich ist es, wird vielleicht auch viel drüber geredet. Also ich habe das auch gesehen, ich habe das auch erlebt. Also in solchen Ausnahmesituationen halt sieht man irgendwie ganz klar, wer krass bewaffnet ist und wer krass darunter leidet, dass die andere, wer einfach nur weitergehen möchte oder einfach in Ruhe gelassen werden möchte und verprügelt wird dann. Also ich glaube, man muss nicht so lange gucken, bis man das sieht auf einer Demonstration. Und ich glaube, das ist genau für die Leute, die demonstrieren gehen, auch nichts Ungewöhnliches. Ich glaube sogar, dass es einfach immer, dass sich das schon verändert, dass das auch immer krasser ist, dass selbst jetzt, jetzt gehe ich ja auch noch demonstrieren, aber halt mit Kindern und natürlich ist das irgendwie was anderes und hat man nochmal eine andere Rolle in der Demonstration und so und selbst da man immer, also zunehmend vorsichtiger sein muss, weil man halt auch da nicht, also dass es so skrupelloser wird, so dass selbst wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Demo als Sonntagsspaziergang, man vielleicht auch Zeugin wird von heftiger Polizeigewalt, obwohl man sagt, okay, ich bin irgendwie ganz klar, hab Kinder dabei, hab irgendwie wirklich hier einfach nur für meine Meinung spazieren gehen. Und selbst da, und ich glaube, das hat sich schon auch dolle verändert, dass es nochmal so heftiger geworden ist.
Ich habe gerade gedacht, wenn du diese Erfahrung machst und das auch siehst, es wird irgendwie immer doller und diese Polizeigewalt nimmt irgendwie zu, ging bei mir so an, okay, man geht so ein Risiko ein, vielleicht war so der erste Gedanke und der andere, mit was für einer Angst ist man dann vielleicht auch da? Und nichtsdestotrotz gehst du das ja ein. Ja, weil du sagst, du stehst für etwas und du willst ja auch für etwas einstehen. Und ich habe auch so gedacht, vielleicht auch Vorbild für deine Kinder sein.
Aber das ist auf jeden Fall eine Abwägung. Und das finde ich auch voll gruselig, das zu beobachten. Das ist ja auch die Idee dahinter. Also ich meine, von Polizeigewalt ist die Idee, dass man Leute einschüchtert und dass man ein Exempel statuiert, sodass andere Leute sich nicht mehr trauen, das zu machen. Und das ist natürlich voll berechtigt, dass man dann auch Angst davor hat und Dinge nicht mehr tut und nicht mehr auf Demonstrationen geht, weil man Sachen gesehen hat und erfahren hat, die einen davor abschrecken. So, die funktioniert ja, diese Strategie. Genau, und das funktioniert bei mir ja genauso. Also so, und klar, gerade wenn man Kinder hat, also ich finde es voll wichtig, sichtbar zu machen, dass man auch mit Kindern politische Arbeit macht. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Das ist so, trotzdem weitergeht und es gerade wichtig ist und es vielleicht anders weitergeht und man genau vielleicht auch nicht mehr auf Demos geht so viel, weil man sagt, man will diese Kinder noch ein bisschen in ihre heilen Welt lassen und davor verschonen, solche Sachen zu sehen. Aber trotzdem will man politisch aktiv sein und seine Meinung auch äußern und das geht auch mit einem Kinderwagen. Aber klar, das ist irgendwie eine Abwägung und die muss man irgendwie vorher einzeln und individuell fällen und ich glaube, vorher, es wird bestimmt zunehmend schwieriger, dass also politisch aktiv mit Kindern zu sein, ohne Kinder dabei zu traumatisieren, so ist voll schlimm.
Ja. Wie findest du da den Spagat?
Ich lerne noch. Die sind ja noch nicht so groß. Und ich bin noch am rausfinden und am voll viel austauschen mit anderen coolen Eltern, die dasselbe haben, die auch eine politische Meinung haben, politisch aktiv waren, Kinder bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, beides kombinieren oder halt beides vereinen müssen, weil das den Menschen ausmacht und ein Kind halt dazugekommen ist. Genau, und man dann einen Spagat finden muss. Ich glaube, es gibt dafür keine universelle Regelung, wie das geht, weil, also ich jetzt schon gelernt habe, dass Kinder sehr von einem aufs nächste Jahr sehr unterschiedlich sind und erwachsen. Genau, aber was ich halt sehe, ist, dass es voll, dass vieles auch trotzdem funktioniert. Also so, es gibt Klimacamps, es gibt Politcamps, und es ist mega witzig, wenn Kinder damit rumlaufen. Und es bringt für alle voll viel, weil es auch, glaube ich, also sehr viel so ein Bild ist von wegen, okay, man hat jetzt Kinder, man kann jetzt nichts anderes mehr machen, außer Kinderbetreuung und zu sagen, okay, genau, es geht trotzdem weiter und man bleibt trotzdem irgendwie auch ein mündiger Mensch und so und kann Kinder auch mitnehmen auf Klimacamps und Politcamps und genau, es ist voll viel zusammen möglich und das schon allein anderen Leuten zu zeigen und deswegen mit den Kindern zusammen Dinge zu machen, finde ich voll, voll wertvoll.
Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was passiert auf den Polit- und auf den Klimacamps, von denen du gerade sprachst.
Es gibt ja einfach große Protestcamps wie Ende Gelände ist, glaube ich, so ein sehr bekanntes und davon genau gibt es ja eigentlich, also genau, gerade in der Klimabewegung einfach voll oft Camps, wo sich Leute zusammentreffen, um Aktionen vor oder nachzubereiten, sich auszutauschen, zu vernetzen. Und das ist mit Kindern auch voll gut möglich. Es ist so, also keine Ahnung, ich glaube, die Quintessenz ist, Menschen sind ja immer unterschiedlich und politischer Aktivismus ist auch mega vielseitig und kann mega vielseitig sein und ist nur dann effektiv, wenn er vielseitig ist. Genau, haben Kinder halt eigene Bedürfnisse und eigene Rahmenbedingungen, so wie jeder Mensch, aber halt auch, also so wie es auch andere Menschen gibt und anderen Vorerfahrungen und darauf muss Rücksicht genommen werden, aber am Ende profitiert eine politische Arbeit davon, wenn sie vielseitig ist. So, und ich glaube, genau, solche Klimacamps oder Politcamps sind halt so ein Schmelztiegel dafür und dann ein ganz gutes, genau, Beispiel für, wo halt so politischer Aktivismus aufeinander trifft in seiner Vielseitigkeit und in einer Vielschichtigkeit im besten Fall.
Warum braucht es das? Was glaubst du?
Wenn man das ernst meint mit der politischen Arbeit, dann möchte man ja eine politische Veränderung. Und diese politische Veränderung ist ja nur möglich bei einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist ja im Normalfall hat sie ja sehr viele Facetten, sehr viele Charaktere. Das macht sie ja aus. Vielleicht sind sie nicht alle sichtbar. Dann ist das aber das Problem und nicht, dass sie nicht existieren. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, diese Gesellschaft voranzutreiben oder zu verändern oder weiterzuentwickeln, indem man an möglichst vielen Punkten ansetzt und möglichst vielseitig genau diese politische Meinung etabliert und definiert. Genau, weil eine Utopie halt nur oder eine politische Utopie oder ein politisches Ziel quasi nur funktioniert, wenn man es auf möglichst viele unterschiedliche Lebensrealitäten anwendet und denkt, so.
Und du hast es gerade schon gesagt, es gibt mit Sicherheit auch gesellschaftliche Themen, Randgruppen, die nicht sichtbar sind. Und ich in meinem Verständnis, du kannst ja mal gucken, ob das für dich passt, darum geht es ja auch, seine politische Arbeit darauf auszurichten, was vielleicht in der Gesellschaft unterrepräsentiert ist. Ist es so? Und was glaubst du, was ist gerade gesellschaftlich unterrepräsentiert und bräuchte mehr Aufmerksamkeit?
Ich glaube, es gibt extrem viele Gruppen, die gesellschaftlich unterrepräsentiert sind. Und zum Glück gibt es ja auch eine Veränderung. Aber trotzdem ist ja das Bild, mit dem gesellschaftlich gearbeitet wird, einfach extrem homogen, heterosexuell weiß und gebildet oder hat einen Bildungshintergrund. Und es ist ja einfach faktisch nicht so, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also, genau, es gibt sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Es gibt sehr viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Diese Gesellschaft ist ja einfach nur für einen sehr, sehr kleinen Teil der Menschheit gemacht. Also, es gibt, glaube ich, unzählige Gruppen, die dabei nicht gesehen werden und nicht mitgedacht werden. Genau, angefangen bei klassischem Feminismus, dass halt auch die Geschlechter auch nicht gleichermaßen repräsentiert werden oder gesehen werden oder die Gesellschaft auch vor allem auf Männer zugeschnitten ist. Auf das weiße, gebildete Männer so vielleicht. Und alles, was da neben ist, es erstmal ein bisschen schwieriger hat. Genau, es gibt voll viele Schattierungen natürlich davon, aber an sich arbeiten wir oft mit einem Bild, was, glaube ich, einfach nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft wirklich abbildet.
Du hast es jetzt gerade auch wieder genannt, Feminismus. Vielleicht kannst du mich so ein bisschen mitnehmen, was bedeutet Feminismus für dich und warum ist es, so wie es klang, ein Herzensthema oder ein wichtiges Thema, was dich interessiert, was vielleicht auch viel mehr Menschen in der Gesellschaft interessieren sollte. Was heißt das für dich und was bedeutet das? Und
genau, Feminismus ist für mich eine Alltagsbewältigung oder auch eine Akzeptanz davon, dass die abgebildete Gesellschaft, von der geredet wird, einfach oft ein sehr kleiner Teil ist. Und Feminismus ist, glaube ich, die Sichtweise darauf zu akzeptieren, dass sie eigentlich wesentlich größer ist als das, was einem oft gesagt wird, was die Gesellschaft ist. Also es ist so ein Blickwinkel vielleicht, der wesentlich mehr Gruppen sichtbar macht oder einen immer wieder daran erinnert, zu sagen, okay, das, was ich hier gerade lerne, das, was ich hier gerade sehe, was hier gerade steht, ist das, trifft es wirklich für alle zu oder ist es auch wieder dieser Blickwinkel von wegen, ah nee, Moment mal, das meint eigentlich nur diese sehr kleine Gruppe und eigentlich gibt es noch viel mehr. Also so, das ist, glaube ich, für mich Feminismus so immer wieder diesen weiten Blickwinkel zu haben. Genau, auch diese Unterschiedlichkeit, also so vielleicht auch dieses, dass Menschen einfach unterschiedlich sind als Grundregel und dass man nicht, was auch wieder zu diesen Schubladen ganz gut passt, dass es halt sich nicht lohnt oder sich immer wieder zu hinterfragen, in was für Schubladen denke ich jetzt gerade. Und von wem habe ich diese Schubladen gelernt? Und macht es nicht vielleicht auch Sinn, Personen mal so zu betrachten und mich davon zu lösen? So, ich glaube, das ist auch ganz viel Feminismus, dass man so merkt, also meine Realität, die ich gelernt habe, vielleicht einfach nicht auf die Person zutrifft, die ich vor mir sehe, sondern man auch einfach Menschen an sich sehen kann, einzeln sehen kann, sie eine eigene Realität haben, man das akzeptiert. Also das ist natürlich sehr hochgefasst, ansonsten ist es natürlich einfach eine Gleichberechtigung aller Geschlechter, wie ich Feminismus definiere, und eine Sichtbarkeit von allen Geschlechtern. Genau, das halt in Handlungs- und Denkmustern manifestiert wird, wäre mein Wunsch. Genau, ganz runtergebrochen gibt es einfach mega viel patriarchale Gewalt und es werden einfach jeden Tag sterben Frauen und Menschen aufgrund von ihrem Geschlecht. Und das ist so ganz, ganz offensichtlich. Und das finde ich so krass daran, dass es immer noch so ist, wie es ist. Die Menschheit hat schon so viel geschafft, kann so viel so zum Mond fliegen oder alles. Und so, das ist so, also gefühlt so offensichtlich. Und wir kämpfen immer noch damit. So, das motiviert mich.
Ich stolpere gerade drüber, weil du sagst offensichtlich. Und ich glaube eben das nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass du in diesem Podcast bist. Also das, was für dich offensichtlich ist, ist, glaube ich, für viele Menschen nicht offensichtlich. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was eigentlich für dich genau offensichtlich ist.
Es gibt häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt ist statistisch, richtet sich vor allem gegen Frauen. Häusliche Gewalt passiert vor allem im Kreise der Familie. Also natürlich gibt es auch Gewalt in die andere Richtung, aber größtenteils passiert sie halt in eine Richtung und nicht selten endet das auch tödlich. Und dafür gibt es sehr viele Zahlen und Beispiele und Statistiken. Alle wissen, dass es Frauenhäuser gibt, dass es zu wenig Frauenhäuser gibt. Das gibt es ja nur, weil es auch patriarchale Gewalt gibt, weil Menschen gewalttätig werden aufgrund von Machtdynamiken, die halt darin enden, dass sie genau ihren Frauen, Müttern, Töchtern, wie auch immer, Gewalt gegenüber ausüben. Genau dasselbe mit Homophobie und Transfeindlichkeit, so dass es einfach regelmäßig gefühlt oder nicht gefühlt, sondern regelmäßig Anschläge und Attentate gibt auf Menschen, die queer sind. Und es ist so, das sind ja auch wieder Zahlen und so Fakten, das ist ja keine, das sind ja keine Einzelfälle so, sondern es passiert regelmäßig seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, so, weshalb es für mich so offensichtlich wirkt. Aber klar, natürlich sind es Statistiken und Zahlen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, worüber natürlich auch viele wahrscheinlich auch nicht reden oder was auch vielleicht nicht so bekannt ist. Ich finde das schon am prägnantesten, glaube ich, weil einfach, genau, weil es ja schon ein ganzes System darum gibt oder es so akzeptiert wird vielleicht, so dass es halt so normal ist, dass Vergewaltigung ein Kriegsmittel ist. So, da wird so in der Tagesschau drüber geredet und es ist so, ah ja, voll krass, aber es wird so wenig darüber, also sich Gedanken gemacht, dass es sich wiederholt und gegen ein Geschlecht geht vor allem oder so, vor allem in eine Richtung geht. Und das ja ein Muster ist, was so, also im Großteil der Gesellschaften unabhängig von der Kultur passiert, weshalb es, glaube ich, so brisant ist gefühlt. Es wird so akzeptiert, gesamtgesellschaftlich, weißt du, das ist so, es ist halt.
Ich habe gerade überlegt, ob es akzeptiert ist oder ob es tabuisiert ist. Das, ich sage jetzt mal, breite Masse erreicht, weil es irgendwie so tabuisiert wird. Es wird wie so unter den Teppich gekehrt. Und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man in dem Feld tätig ist, irgendwie damit Berührungspunkte hat, dann wird einem das so klar und so offensichtlich, wie du das auch beschreibst. Aber es findet keine Aufklärungsarbeit statt, gesamtgesellschaftlich. Sondern man muss irgendwie sich selber damit beschäftigen. Es wird nicht als ein Thema angesehen, was uns ja alle betrifft und wo wir alle uns irgendwie, ne, du hast vorhin gesagt, eine politische Meinung bilden sollten.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt immer mehr Auswüchse in die Popkultur oder in die breite Masse, so mit MeToo und so, wo uns ja schon immer wieder, also immer oder immer verstärkter, glaube ich, auch so immer lauter wird, dass das auch mehr Menschen erreicht, die sich jetzt nicht explizit mit dem Thema beschäftigen und trotzdem sagen, ey, auch hier übrigens existiert patriarchale Gewalt, es hat dasselbe Muster, egal ob es in Hollywood stattfindet, im sozialen Brennpunkt oder im Krieg oder im Turbokapitalismus. So, überall existiert diese Gewalt. Da muss es doch eine Parallele geben. Und ich glaube, es verändert sich schon und es gibt schon immer mehr Tendenzen, dass das sichtbarer wird. Also es wird, glaube ich, langsam so ein bisschen enttabuisiert oder lauter vielleicht, dass das auch ein Problem ist, wenn es tabuisiert wird. So vielleicht, weil genau, ich glaube schon, dass es vor lange immer tabuisiert wurde und man jetzt langsam dahin kommt, dass man auch anders darüber reden kann und dass es halt auch kein Frauenthema ist, sondern dass es einfach für alle Geschlechter, also einfach wichtig ist, darüber zu reden und das zu akzeptieren und dass es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, den auch anzugehen. Also, dass man ja auch nicht sagen kann, okay, du bist dran schuld, du musst es jetzt ändern, sondern dass alle damit aufgewachsen sind, dass das normal ist und ein Tabuthema ist und dass deswegen auch alle was dafür tun müssen, dass sich das irgendwann verändert. So.
Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen definieren, was meinst du mit patriarchalen Strukturen und was muss sich ändern?
Patriarchale Strukturen sind einfach Strukturen, die zum Beispiel, die anfangen mit einem klassischen Machtgefälle, die schon in der Erziehung von Kindern zugrunde legen, dass man bei kleinen Jungs, wenn man genau sie als Jungs definiert, dass man sagt, okay, irgendwie Konkurrenz ist voll okay und die spielen ja miteinander und ich schenke denen jetzt einen Seil, dann können sie Tauchziehen machen und sie raufen und ach, das sind halt Jungs so und das ist voll okay. Und mein Mädchen halt zehnmal so oft, man sagt, ey, sei mal vorsichtig, pass mal auf, hier, voll schön, wie du aussiehst. Genau, und das sind so Sachen, die machen auch alle so, es ist auch nicht falsch, so, aber es ist, trägt, glaube ich, dazu bei, dass es einfach tendenziell Männer mit einem stärkeren Selbstbewusstsein auftreten, sich mehr Raum nehmen, selbstverständlicherweise, dadurch eine Machtdynamik aufgebaut wird, dass Frauen tendenziell sich es gewohnt sind, Platz zu machen, es gewohnt sind, sich selber zu kritisieren, bevor es andere machen und dass so ein Miteinander dazu führt, dass natürlich dann auch diese Gewalt, es ist dann ja auch nur der letzte Schritt quasi, der ja auch deswegen mehr akzeptiert wird, weil erstmal gefragt wurde, ja, was hattest denn du an? Naja, und du bist ja auch hingegangen und vielleicht bist du auch selber dran schuld oder die Frau auch selber denkt, ja, vielleicht war sie auch selber dran schuld, weil sie hatte ja auch sich auch auf das Date eingelassen oder was auch immer und Männer tendenziell dran gewöhnt sind, dass es auch okay ist oder sie es auch machen müssen, sich Raum nehmen müssen, die irgendwie laut sein müssen und auch okay ist, wenn sie andere Leute beim Reden unterbrechen und so, also es hat so, genau, super viele Facetten, aber ich glaube, das ist so dieses gesellschaftliche Bild, was einfach existiert, was eine patriarchale Struktur ist, weil sie halt alle, egal ob auf der Straße, man guckt, wer Platz macht dem anderen oder im Vorstellungsgespräch, wer direkt kompetenter zugewiesen wird oder so. Also es sind einfach Dinge, die sich wiederholen. Das nenne ich patriarchales System. Und genau, und Gewalt ist, dass die daraus resultiert, aber halt auch so akzeptiert wird, weil Männer vergewaltigen halt so ungefähr. So, es gibt halt Vergewaltigung, ist halt schlimm und dass das halt immer Frauen trifft, das wird halt nicht so, ist halt nicht der Fokus so, sondern es ist halt, wird halt als normal angesehen, weil es ist halt so dass es das gibt, diese Gewalt. Und das finde ich verurteilenswert.
Ja, absolut. Und du hast es vorhin schon gesagt, wir alle müssen daran was verändern. Was glaubst du, wäre so ein erster Punkt, wo wir alle schon mal ein Stück weit was verändern könnten?
Ich glaube, der erste Schritt ist, das zu sehen, sich damit zu beschäftigen, ohne sich selber Vorwürfe zu machen. Also so zu akzeptieren, dass wir alle damit aufgewachsen sind. So keiner ist mit der perfekten politischen Einstellung geboren, sondern alle haben das irgendwann gelernt und es ist auch okay, Dinge zu lernen, es ist auch okay, Dinge falsch zu machen. Wenn man das dann einsieht, vielleicht am besten sich entschuldigt und dafür sorgt, dass es nicht nochmal passiert und sich sofort entwickelt. Ich glaube, das ist super wichtig, was auch in unserer Gesellschaft voll oft zu kurz kommt. Gerade was politische Meinung angeht, dass man halt voll schnell sich verletzt fühlt, weil man kritisiert wird und andere Leute kritisiert und vergisst, dass man selber auch mal an dem Punkt war, dass man mal nicht richtig gegendert hat oder was weiß ich so ungefähr, was ja nicht, also ist ja voll nicht schlimm so. Also alle müssen halt dazulernen. Ja. Darauf kommt es an und gar nicht, wer jetzt alles richtig macht, weil ich glaube, das kann man auch gar nicht. Alle machen immer irgendwas nicht richtig, aber gerade was so Feminismus angeht, ist es, glaube ich, inzwischen relativ einfach, Sachen zu lernen oder nachzufragen oder selber sich zu überlegen, woher kommt das, was ich gerade mache, gegebenenfalls Dinge anzupassen oder man erweitert halt auch sein Blickfeld dadurch und versteht dann auch plötzlich, warum man in bestimmten Situationen irgendwie voll verletzt war, obwohl man es gar nicht verstanden hat und dann liest man ein Buch. Ah ja, krass, stimmt, das hat mich eigentlich daran genervt. Kann ich das an?
Ja. Ich habe gerade dran gedacht, dass es so ein Bewusstsein und so eine Aufmerksamkeit ist. Also einerseits dieses Bewusstsein für sich und diese Aufmerksamkeit nach außen, vielleicht viel mehr nachzufragen, auch zu sagen, du, ich weiß es noch nicht, kannst du mir weiterhelfen? Also dass man viel mehr ins Gespräch kommt, als irgendwie sich voll kritisiert zu fühlen.
Voll, und auf beiden Seiten so. Also so direkt zu kritisieren, ohne zu sagen, okay, ich gebe der Person auch die Chance zu fragen, ob sie es vielleicht einfach nicht weiß. Und nehme dann auch die Zeit und erkläre sie oder sag ihr, wo sie es nachlesen kann oder was auch immer. Also so auch selber zu merken, Kritik schreckt halt auch voll ab. Also so, und wie man eine Kritik anbringt, also es ist ja voll okay, aber genau, alle Seiten müssen wissen, dass Lernen ein Prozess ist und ein wichtiger Prozess. Und den muss man bestärken dadurch, dass man auf Fehler hinweist, aber auch fragt, genau, wie es anders ist oder einfach offen dafür ist und genau diesen Prozess halt akzeptiert. So. Und ich finde, der wird voll oft zu wenig akzeptiert.
Ja, da habe ich auch das Gefühl. Und weil du schon sagst, so Veränderungen brauchen halt auch ihre Zeit und irgendwie geduldig, nachsichtig und wohlwollend miteinander zu sein. Also sich auch Zeit zu geben und irgendwie zu sagen, okay, es kann nicht von heute auf morgen, manche Menschen brauchen länger Zeit, auch sich darauf einzulassen. Und was ist das, was dich aktuell noch besonders stark bewegt, womit du dich auseinandersetzt oder wofür du dich einsetzt?
Genau, ich würde sagen, gerade ganz gut auf die Sichtbarkeit von den fliehenden Frauen oder Frauen auf der Flucht, weil ich da, genau, das auch einfach wie so ein Effekt war von, wie für mich gefühlt offensichtlich es ist, für andere Leute nicht und was es für einen Effekt hat, dass wir es gerade schaffen oder so, also so Erfolge darin haben, diese Gruppe von Menschen sichtbarer zu machen. Und deswegen motiviert mich das, glaube ich, auch voll, da so weiterzugehen und zu sagen, okay, es ist natürlich nur eine kleine Gruppe, aber so immerhin, genau, die kommt ein bisschen mehr in den, rückt ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit der Gesamtgesellschaft. Und ich glaube, das bewegt mich voll, dass man da was bewegen kann. Dass man da auf allen Ebenen voll viel lernen kann und voll viel zurückbekommt und voll viel. Es ist noch voll einfach, da was zu bewegen, gefühlt. Genau, man kann den Stein leicht rollen.
Mhm. Warum braucht es die Sichtbarkeit von Frauen auf der Flucht? Also vielleicht kannst du mir da auch wieder so einen kleinen Einblick geben.
Ich glaube, es braucht die Sichtbarkeit von Frauen auf der Flucht, weil es nur fair ist. Also weil es nur fair ist, wenn man über Menschen redet, die fliehen, dass man auch das Bild bis zu Ende malt. Und dazu gehören einfach sehr viele Menschen, die auch auf der Flucht nochmal eine andere Erfahrung haben als die, die oft gemacht wird, nämlich dass sie auch einfach noch mehr Belastung haben, dass sie auch noch Kinder dabei haben, dass sie auch schwanger sind, Kinder stillen. Mhm. Genau, ich finde es nur korrekt, dieses Bild komplett zu malen, wenn man sagt, okay, Menschen fliehen und deswegen brauchen sie Hilfe, dann muss man auch klar definieren, was es wirklich für Hilfe braucht, wenn man sich erstmal anguckt, wer flieht überhaupt so. Und genau, und das wird zunehmend, glaube ich, genau, wird es ja auch immer komplexer, je mehr man so da reintaucht oder je mehr ich mich ja auch mit diesem Thema beschäftige, weil ich ja auch immer noch dazu lerne mit so, krass, also logischerweise so mit den Erfahrungen, was ich für Menschen treffe, aus welchen Ländern, wie komplex immer diese einzelnen Fluchtgeschichten und Erfahrungen sind, warum Menschen dann da sind und es immer absurder wirkt. Ja. Auf der anderen Seite dann so, also politische Entscheidungen, die dann die Leute betreffen, gemacht werden, wo man denkt, okay, krass, das ist so voll schwierig, das zusammenzukriegen, irgendwie, diese persönlichen Schicksale und dann diese EU-Richtlinien, die gar nicht dahin müssen, so.
Hast du ein Beispiel, um das vielleicht konkreter zu machen oder verständlicher, vielleicht auch für die ZuhörerInnen?
Ich treffe eine Frau in Griechenland im Camp, die da im Camp lebt, im absoluten Nirgendwo, im Industriegebiet, und die ist ungefähr so alt wie ich, hat eine Ausbildung als Hebamme und ein Jahr vor Abschluss kamen die Taliban und deswegen musste sie ihr Land verlassen, weil sie da nicht mehr die Ausbildung machen konnte und ihr Dorf eingenommen wurde und sie deswegen fliehen musste. Und dann treffen wir uns da in Griechenland in diesem Camp und sie spricht aber natürlich fließend Englisch, weil sie es bis vor 2 Jahren normal, also hat studiert. Also ist ein super cooler, gebildeter, genau, witziger Mensch, der jetzt da in diesem Camp sitzen muss. Macht es sogar und hält es sogar aus und schafft es dann irgendwann, ihre Papiere zu bekommen und darf nach Deutschland, weil sie gehört hat, dass in Deutschland zumindest Menschen einfach ihre Ruhe haben und sie vielleicht ihre Ausbildung zu Ende machen kann und arbeiten kann und einfach müde von der Flucht ist und einfach da sein will. Und kommt dann in Deutschland an und wird natürlich erstmal von der Polizei festgenommen am Flughafen und durch ein Polizeiprozedere gedrängt, kriegt dann da noch irgendwie ein paar Sprüche mit von wegen, ja, aber wenn hier bald Krieg ausbricht, weil Russland uns angreift, musst du auch hier kämpfen, warum kämpfst du nicht in deinem eigenen Land? Von der Polizei gedrückt und dann endet sie in der Erstaufnahmestelle mit schimmeligen Wänden, wo mir dann der Sozialarbeiter erzählt, ja, die haben doch hier Platz erstmal und wir dann drüber reden, dass sie schon gerade die Mitte 20-Jährige mit ihren beiden Eltern auf einem 10-Quadratmeter-Zimmer wohnt, mit schimmeligen Wänden. Genau, und sie halt eigentlich gefühlt voll, also nicht weit weg ist von meiner Realität, nur dass halt ihr Schicksal einfach doof gelaufen ist. Ja. Der Sozialarbeiter aber natürlich nach Richtlinien und der Landkreis hat aber jetzt nur diese Unterkunft zur Verfügung. Und sie soll ja froh sein, weil bald ist sie wieder in einer Turnhalle mit Trennwänden. Und das will ja auch niemand. Und man denkt, lass sie doch einfach in Ruhe. Cooler Mensch, in der Innenstadt gibt's richtig viel Leerstand. So, es kann doch nicht sein, dass sie jetzt hier leben muss. Und also der Rechtsstaat noch nicht mal richtig entschieden hat, ob sie nicht vielleicht sogar wieder zurück nach Griechenland muss, weil in ihren Papieren irgendwas komisch war, dass sie nochmal einen Asylantrag woanders stellen muss und eigentlich da leben muss. Und das ist so komplett absurd.
Und erschreckend. Also ich würde mich da jetzt nicht als ahnungslos bezeichnen, aber diese Geschichten sind wie immer wieder erschreckend. Und nichtsdestotrotz sind sie so wenig präsent und werden so wenig nach außen getragen. Das ist ein Schicksal von ganz, ganz vielen. Auch wie lange diese Menschen in diesen Unterkünften an Zeit verbringen müssen, nicht arbeiten dürfen. Also es sind ja so viele Dinge. Und trotzdem auch hier wieder, wie viele Informationen werden in der Regelmäßigkeit nach außen getragen?
Ja, weil es ja auch nicht mehr, ja, weil man sich ja auch daran gewöhnt, an diese Berichterstattung quasi. Und das ist auch ganz absurd. Da hatte ich auch mal ein Gespräch mit einem Fotografen, den ich fragen wollte, ob er halt Fotos macht über unsere Arbeit in Griechenland. Und es dann auch hieß, naja, das sind die Leute gewohnt. Also so, die Leute sind auch schon gewohnt, dass Leute andere Leute aus dem Wasser ziehen. So, das da kannst du halt, also es bringt nichts mehr, weil es liest keiner mehr. So, es langweilt halt. Du musst halt irgendwas Neues machen, so ungefähr, damit es sich lohnt, drüber zu berichten.
Also ich merke, wie ich innerlich so erschrecke und gleichzeitig den Kopf schüttle und irgendwie echt erschüttert und schockiert darüber bin, dass man schon ganz normal sagt, das ist doch vollkommen normal oder das ist langweilig geworden. So, okay, krass. Ja, du hast ganz am Anfang von diesen humanitären, grundlegenden Werten gesprochen, wo man sich sagt, okay, wartet mal, hier an dieser Stelle so ganz und gar nicht. Du hattest gerade von deiner Arbeit in Griechenland, in Camp gesprochen. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Wie sah diese Arbeit konkret aus?
Genau, ich glaube, über die genauen Erfahrungsberichte und so bin ich gar nicht die richtige Person, weil ich immer nur so sehr die Orga-Rolle hatte, wenn ich in Griechenland war, in den Camps. Aber genau, grundsätzlich haben wir da ja einen LKW, der 3 unterschiedliche Camps anfährt, auf dem griechischen Festland und da einen Treffpunkt, sicheren Zufluchtsort oder sicheren Treffpunkt für Frauen und Flinter bereitstellt. Das heißt, wir haben immer eine Ärztin, eine Hebamme, Menschen für Kinderbetreuung, für ein Workshop-Angebot, also mal Selbstverteidigung, Kickboxen, mal Stricken und mal nur Kekse und Kuchen. Fahrradfahren machen wir jetzt gerade, so Fahrradfahrtrainings mit den Frauen. Und genau, das wird da jeden Tag aufgebaut. Und ich war ganz am Anfang mit, als wir quasi die ersten Camps, als wir das gestartet haben und dann uns genau die Camps rausgesucht haben, so erstmal geguckt haben, wie die Securities reagieren, wo wir parken können, was passiert, wenn man so einen LKW abparkt, einen Banner aufhängt und sagt, hier dürfen jetzt nur Frauen mal hinkommen.
Ja. Wie war das?
Das war kalt, wir hatten Schneesturm, aber es war auch richtig schön, weil es direkt funktioniert hat. Und wir dachten erst, wir hatten erst so ein bisschen Sorge, dass es auch so ein sehr zentraleuropäisches Verständnis von Feminismus ist, diese Frauentreffpunkte, Flinter-Treffpunkte geben muss. Und die gar nicht so richtig wissen, was jetzt ein Safer Space ist, was sie da jetzt machen sollen, so ungefähr, weil dieser Camp-Alltag ja auch sehr darauf getrimmt ist. Eine NGO kommt, gibt Dinge aus, fährt wieder weg. Oder es gibt eine Notversorgung, eine ärztliche, aber so wenig. Okay, es ist jetzt ein Ort für euch, ihr könnt Fragen stellen, wir haben irgendwie Ärzte und Hebammen da, die euch auch Fragen beantworten können, aber in erster Linie ist der Raum für euch und ihr könnt hier sein. Und das irgendwie auch ein bisschen Erschreckende war, dass es ab Tag 1 wirklich funktioniert hat und am Ende des ersten Tages schon so 6 Frauen im LKW saßen, Tee getrunken haben, sich übelst gefreut haben, dass wir jetzt da sind und wir das jetzt seit einem Jahr machen und es nicht aufgehört hat, also so die das direkt verstanden haben, auch ihr Männer haben das auch direkt verstanden. Und klar kamen dann auch mal blöde Sprüche und so oder böse WhatsApp-Nachrichten oder sowas, aber es haben alle verstanden, was wir da machen und warum es irgendwie braucht. So, also es hat nicht abgeebbt.
Kannst du noch mal sagen, warum braucht es und warum macht ihr das?
Genau, also es braucht es, weil Frauen sonst keine Möglichkeit haben, in dem Camp sich zum Beispiel zu treffen. Also das ist so ganz ganz simpel, das ist so, es gibt natürlich öffentliche Orte, da sind aber vor allem Männer und treffen sich und die Frauen sitzen irgendwie alle einzeln in ihren Häusern und haben halt nie mal die Möglichkeit, mal andere Menschen zu treffen, so ungefähr, weil es halt auch nicht gewollt ist oder auch nicht gegeben ist, dass sie sich jetzt zu den Männern dazusetzen, so. Und es ist ja auch wieder ein Phänomen, was man auch in deutschen Innenstädten auch meistens hat, wenn man nachts durch die Straßen geht, sieht man wenig Gruppen von Frauen irgendwo sitzen und zusammen rumhängen und sich mal unterhalten. So, das ist, glaube ich, das eine. Auf der anderen Seite, genau, sind auch da, werden Frauen schwanger, ohne dass sie es wollten. Also genau, es gibt keine getrennten oder sehr selten getrennte Toiletten oder Waschräume. Es gibt sehr wenig oder überhaupt abschließbare Zimmer. Das heißt, auch da sind einfach Frauen wieder häufiger Gewalt ausgesetzt, weshalb sie dann auch zum Teil schwanger werden oder wie auch immer und weshalb sie, genau, haben solche Sachen wie, dass sie schon, genau, einfach auch Traumata aus Kriegszeiten auch mit sich tragen und die nicht besprechen können, weil auch das medizinische Personal, auf das sie treffen, wenn sie auf der Flucht auf Ärzte treffen, sind es halt meistens Männer und dann ist es schwierig, tabuisierte Themen anzusprechen oder überhaupt haben sie nicht gelernt, wie eine Brustkrebsvorsorge geht und man sich die Brust abtastet, weil es auch einfach keine Zeit hatte in Kriegszeiten und danach und auf der Flucht und all das sind aber natürlich, plus das also sehr oft einfach mit Kindern fliehen, hauptverantwortlich für die sind und auch dadurch natürlich auch wenig Zeit haben, einfach mal einen Raum zu haben, wo sie im Mittelpunkt stehen, wo sie Fragen stellen können, wo sie sich mit anderen Frauen treffen können und Themen besprechen können. So. Ja. Deswegen braucht es sichere Orte für sie, so, wo sie genau das machen können. Und eigentlich müsste die auch dadurch, dass, wie wir ja schon festgestellt haben, patriarchale Gewalt ein globales Thema ist, müsste das eigentlich auch eine logische Schutzstruktur sein, wenn man sagt, okay, Menschen fliehen, deswegen haben sie ein Anrecht auf Essen, Trinken, Schlafen. Mhm. Wie schlecht auch immer, müsste auch ein Faktor sein, okay, sie haben auch ein Recht auf geschlechtergeschützte Räume, weil genau diese Gewalt auch allgegenwärtig ist und nur weil sie auf der Flucht sind, sind sie nicht sicher davor, dass sie zu Hause genau sexualisierte Gewalt erlebt haben, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es wieder erleben werden. Und weil das überall so ist, müsste das auch ein Teil der humanitären Hilfe sein. Ja. So, genau. Mhm. Genauso passiert, wie dass Leute Hunger haben, dass Leute schlafen müssen. So, es ist halt tragisch. Aber es ist
also dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und deswegen bietet ihr sozusagen diesen Raum in diesen Camps an, wo sich Frauen und Flinter sozusagen hinbegeben können, sich treffen können und eine Versorgung erfahren, die sie in diesem Camp sonst nicht erfahren würden. So?
Genau. Also es gibt diese Schutzstruktur, gibt es quasi in den Camps leider noch nicht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten das an und haben jetzt nach einem Jahr genau auch einfach die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, gebraucht wird und auch so funktioniert. Und unser Wunsch ist auch eigentlich, dass es genau institutionell übernommen wird, sodass wir das nicht weitermachen, sondern dass halt das klar ist, dass es so sichere Räume für Frauen und Flinter braucht.
Ja.
Genau, solange das aber nicht so ist, haben wir jetzt, stellen wir den bereit, zumindest in Griechenland, und das Ziel ist natürlich, mehr LKWs überall zu haben oder mehr geschützte Räume überall zu haben. Und uns ist dabei aber auch voll wichtig, dieses Doppelspiel zu haben, zu sagen, okay, wir wollen diese Arbeit nicht machen, deswegen arbeiten wir auch politisch und es ist eine politische Arbeit, die wir machen. Mhm. Wir wollen nicht an die Camps fahren, um selber irgendwie einen schönen Griechenland-Urlaub mit ein bisschen Abenteuereffekt zu haben, sondern wir machen das, weil wir damit unsere politische Forderung stärken. Mhm. So, und andererseits, wir haben eine politische Forderung, nämlich es braucht geschützte Räume für Frauen auf der Flucht und patriarchale Gewalt ist real.
Ja.
Und das untermauern wir mit unserer eigenen Praxis,
ja,
die wir jeden Tag in Griechenland und hoffentlich bald auch noch in anderen Ländern erleben.
Ja. Das ist beeindruckend und gleichzeitig wahrscheinlich liegt noch unglaublich viel Arbeit. Ja, einfach in solchen Projekten, wo du schon eigentlich sagst, es sollte selbstverständlich sein, dass diese institutionell übernommen werden. Was glaubst du, was sind noch so eure größten Herausforderungen, die euch in nächster Zeit begegnen werden?
Naja, also einmal die eigene Organisation, glaube ich, weil wir alle nicht damit gerechnet haben, dass wir so schnell an diesem Punkt sind, wo wir sind, nämlich, dass wir so uns selber auch professionalisieren müssen, aus diesem Aktivismus gestartet sind und jetzt so, ohne dass halt irgendjemand von uns jemals eine Organisation aufgebaut hat oder so, wir uns jetzt damit beschäftigen müssen. Und das ist natürlich auch sehr andere Struggle mit Buchhaltung und Vereinsmitgliederverwaltung und Nachweisen erstellen, bla, ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die wirklich unsichere Situation an den EU-Außengrenzen und in Griechenland, die steigenden Repressionen gegenüber Hilfsstrukturen, also genau, da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass ich einfach so gefühlt sehr natürlich humanitäre Werte und die Arbeit von Hilfsorganisationen in Griechenland an der Grenze einfach krass kriminalisiert werden.
Ach, woran liegt das?
Naja, daran, dass insgesamt in Europa immer mehr rechte Parteien in den Parlamenten sitzen, die immer restriktivere Flüchtlingspolitik fordern und halt am Ende auch umsetzen können mit der Zeit und halt dadurch Asylverfahren immer komplizierter werden oder halt, also es immer so gehandhabt wird, dass das Ziel ist, keine neuen fliehenden Menschen nach Europa zu lassen, weil es ja alles Gefahren sind oder weil es so geframed, als könnte Europa das nicht, und dadurch immer mehr Faktoren eliminiert werden, die Flüchtenden unterstützen. Genau, also wird so gehandhabt, als ob es tendenziell Gründe wären, warum Menschen hierher fliehen, weil sie halt Hilfe erfahren. Deswegen will man die Hilfe wegstreichen, damit Menschen nicht mehr hierher kommen. Mhm. So, ich glaube, das ist so diese sehr zugrunde liegende Logik von diesen klassischen Repressionen.
Ja.
Was auf Lesbos schon stark geworden ist, was wir in Griechenland auch erleben, ist, also die Camps sind halt Hochsicherheitstrakt, das sind Gefängnisse mit hohen Mauern, Stacheldraht und keiner kommt rein, also wir kommen ja auch nicht rein. Und die Menschen werden da reingefercht und dürfen nur drinnen bleiben, wenn sie einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Und wenn sie dreimal abgelehnt wurden, dann dürfen sie selbst in diesen Knast nicht mehr und sind auf sich alleine gestellt. Und genau, kriegen halt immer mehr Schwierigkeiten, auch jetzt innerhalb von der EU weiter in ein anderes Land zu gehen. Und jetzt gerade, genau, ist es ja auch dabei, dass dieses ganze Asylverfahren komplett ausgehebelt wird. Mal gucken, wie so die Politik entscheiden wird. Aber es sind ja, genau, der Grund dafür sind sehr viele rechte Parteien, die auf EU-Ebene plötzlich mitreden dürfen und in den einzelnen Ländern, in den Parlamenten sitzen und Entscheidungen entgegen von Menschenrechten durchbringen. Genau, ich glaube, das ist so eine große, sehr unberechenbare Gefahr, wo ich auch noch nicht weiß. Also vielleicht ist es auch dann ganz gut, dass wir dann manchmal noch nicht so die sehr unbedarft machen, was wir gerade denken, was richtig ist und noch nicht so richtig. Oder ich weiß nicht, ob irgendjemand einschätzen kann, wie die Situation in 5 Jahren schon allein sein wird. Genau, was uns passiert, wenn wir sagen, wir setzen uns für fliehende Menschen ein, so, ob das dann nicht schon eine Straftat ist, so ungefähr.
Also es klingt so danach, als wärt ihr da gerade noch an einem neuen Entwicklungsprozess. Also wie können wir uns professionalisieren? Was bedeutet das für uns? Was für neue Strukturen sind notwendig? Das wurde von Buchhaltung gesprochen, aber auch Organisationsentwicklung. Also das erwartet euch irgendwie gerade alles.
Genau, also da sind wir, glaube ich, gerade dabei, weil wir erstmal nicht wussten, kam ja aus dieser sehr utopischen Idee, dass es das bräuchte und dann ging es schneller, als wir gedacht hätten, dass wir dann soweit waren, dass wir diese Erfahrung gemacht haben und dann sehr schnell diese Erfahrung hatten von wegen, ja krass, also es wird wirklich gebraucht und es auch immer noch nach einem Jahr wird es auch immer noch gebraucht, das heißt, wir müssen jetzt uns damit beschäftigen, was sind die nächsten Schritte, wie können wir das langfristig machen so und nicht nur dieses, okay, wie können wir das einmal machen, aber vielleicht funktioniert es auch gar nicht, also so. Oder vielleicht wird es gar nicht gebraucht, so, weil wir wollten halt auch nur eine Hilfe bereitstellen, die auch gebraucht wird und sinnvoll ist. Aber genau, mit diesem Ergebnis müssen wir jetzt umgehen und müssen uns jetzt überlegen, genau, wie man das langfristig hinbekommt und trotzdem flexibel bleibt, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht eine Institution darauf aufbauen, dass wir geflüchtete Menschen in Griechenland unterstützen und sobald aber aus Gründen Griechenland gar keine Camps mehr hat, sondern in Spanien ist voll wichtig, wer da Camps anzufahren, dass wir dann auch flexibel genug sind, unseren Standort zu verändern und so. Mhm. Genau, weil uns das, glaube ich, auch voll wichtig ist, dass man nicht so eine selbsterhaltende Arbeit macht, sondern sagt, okay, wir wollen halt auch wirklich das nur machen, solange es gebraucht wird und hoffentlich wird es bald nicht mehr gebraucht, so hoffentlich.
Ja, total. Also ich hoffe das auch sehr, sehr. Und trotzdem ist es ja aber total wichtig, dass es euch gibt, die ja auch irgendwie mit ihrer Arbeit darauf hinweisen. Du hast ja auch gesagt, das ist so das eine, dass wir dort im Camp sind, aber eigentlich geht es darum, dass wir das in die Sichtbarkeit bringen, dass wir zeigen, was tun wir eigentlich, warum ist das wichtig. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, für Menschen, die bisher wenig Berührungspunkte hatten mit dem Thema, die sich vielleicht weiter belesen wollen, vielleicht hast du so ein paar Tipps, wo kann man sich damit mit diesen Themen noch weiter informieren? Wo gibt's vielleicht auch Informationsmaterial, wo du sagst, da bekommen Menschen, die Lust haben, die Interesse haben, sich damit weiter zu beschäftigen, Informationen?
Natürlich bei Rosa auf der Website gibt eine sehr schöne Doku von Arte über unsere Arbeit und überhaupt auch die Situation an der...
Wie heißt die?
Also vor allem Frauen auf der Flucht von Arte Reh.
Okay.
Da steht im Mittelpunkt, steht genau diese Thematik Frauen auf der Flucht und was und bildet so sehr schön eigentlich die...
Ja.
Sehr deutlich diese Lebensrealitäten da und wir, unsere Arbeit ist auch ein Teil davon. Mhm. Genau, dann gibt es aber, glaube ich, in jeder Stadt sehr viele unterschiedliche Organisationen und Bündnisse und so, wo man sich, glaube ich, engagieren kann. Mhm. Wir starten auch mit, oder wir haben auch ein paar Lokalgruppen in verschiedenen Städten, in Leipzig, Berlin, Münster, Göttingen, Freiburg, wo es voll schön ist, weil sich da genau Leute einfach zusammentreffen und jetzt auch in ihren Städten überlegen, wie sie quasi lokal zu diesem Thema arbeiten können oder das auch sichtbarer machen können und so. Women in Exile ist ein sehr coole Organisation, die auch für Sichtbarkeit von geflüchteten Frauen sich einsetzt und auch genau aus so einer eigenen betroffenen Perspektive auch sehr cool berichtet und viele Aktionen macht. Aber insgesamt gibt es einfach auch noch relativ wenig. Also es gibt jetzt leider nicht das Buch, was man gelesen hat, oder ich kenne es auch noch nicht, den Film, den man gesehen haben muss und da so. Ja. Also
ich finde, es waren trotzdem erstmal super gute Tipps und Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich finde das beeindruckend, dein Sein und dein Schaffen und auch die einfach, glaube ich, auch so eine Aufklärung in diesem Gespräch, finde ich, betrieben hast, also einen so ein bisschen mitzunehmen und gleichzeitig aber nicht entmutigend zu sein in der Hinsicht, wenn du noch keine politische Meinung hast, ist gar nicht schlimm, sondern das darf sich entwickeln, wir dürfen lernen, das ist so die Botschaft, die ich mitnehme und die ich super schön finde. Also da schon mal vielen lieben Dank dafür. Und ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Es ist ein kleiner Break jetzt an der Stelle. Wo kannst du wirklich sein?
Ich glaube, in Bewegung. Also ich glaube, ich kann wirklich sein, egal ob das ist, wenn ich im Zug sitze oder wenn ich mit meinem Hund laufe. Genau, wenn viel Veränderung ansteht. Aber ich glaube, ich kann wirklich gut in Bewegung sein. Und bin lieber in Bewegung als im Stehen, glaube ich.
Ja, also Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn dich etwas bewegt, selber in Bewegung zu sein. Ja.
Genau, ich glaube, darauf ist es runterzubrechen.
Ja. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Wann hast du das letzte Mal was Neues gelernt?
Ja, schöne Frage. Die werde ich sehr gern stellen. Und bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, möchte ich mich wirklich nochmal ganz herzlich bedanken für den Einblick, den du mir gewährt hast in dein Leben, in dein Engagement, in das, wofür du brennst, für all ja das Wissenswerte und für all das, was, glaube ich, mich jetzt auch nochmal so angestoßen hat. Also vielen lieben Dank dafür.
Und ja, danke. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was da, also so schon sehr dolle persönlich. Ich bin aufs Ergebnis gespannt, ob ich mir das anhören kann. Ich glaube nicht.
Naja, oder du hörst es dir dann in Teilen an, immer mal so 10 Minuten. Oder du lässt jemand anderen hören, ist vielleicht auch ganz spannend.
Ja, mal gucken.
Mal gucken. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Und das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ja, ich glaube, ich bin schon eine feministische Antifaschistin durch und durch. Nach diesem Gespräch, was dir so hängen geblieben ist, kann ich das, glaube ich, so zusammenfassen. Ich bin gern in Bewegung, bin ein bisschen ungeduldig, glaube ich, immer mit allem und bin im Großen und Ganzen aber auch sehr zufrieden damit, mit dem, was ich machen kann. Die ganzen Privilegien, die ich so angesammelt habe und bin damit, glaube ich, ein an sich sehr glücklicher Mensch. Glückliche Antifaschistin. In Bewegung. Ungeduldig. So.